Willkommen bei Pentaradio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute unser Thema Heimserver. Zuerst ein bisschen News des letzten Monats und erstmal eine kleine Musik.
Smudged up window. We're not sure where our life's are going. Friends, it's summer outside, but yet we're snowing. Don't know where our next dollars come from. Living the life of a poor musician. Headline is strong, so he keeps his 9 to 5. Cutting brothers' hair as a means to stay alive. If it wasn't for the rhythm, I think we would have given up by now. This system has got the best of me. Now I pray for God to invest in me. My dignity, invest his glory. Give me strength so I can finish the story. Keep on searching for the right way to go out. Cause going out is what it's all about. You can't be passive, gotta be active. Can't go with what looks attractive. Gotta learn all I can while I'm able. Headliner expresses his feelings on those turntables. When we get our chance to make a good living off the music we program, we won't sell out just to be sold out. Brothers and sisters, do you know what I'm yapping about? Cause if they take away our contract, we still got talent and we still got contact. Cause we worked real hard to get this far. We were catching the bus before we bought the car. You see, give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Gotta get political. I'm political, I gotta get wrong, but can't hold my own. So this government needs to be overthrown. Brothers with the AKs and the 9Ms need to learn how to correctly shoot them. Save those rounds for a revolution. Poor whites and blacks bum rushing the system. But I tell you, ain't no room for gangsters. Cause gangsters do dirty work and get pimped by mobsters. Some fat Italian eating pasta lobster. Brothers getting jailed and mobsters on the coppers. So you say you want out of the ghetto. First the political prisoners must be let go. And you must let go of your power master. My liquor got you licked, it's your powerful master. You'll never get out with not much discipline. Raise your fist, but also raise your children. So when you die, the movement moves on. Cause with the revolution, ain't no future in front, y'all. Aha, yeah, direct your anger, love. Nothing's ever built on hate. Instead, love. Love your life, tackle the government. The streets that break down the door, I haven't sit in my face when
give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever.
Hallihallo bei Pentaradio, der monatlichen
Radiosendung
auf Kollerradio und im Internet und überhaupt überall, die ihr natürlich jeden Monat hört. Und deswegen wisst ihr, was jetzt kommt, die News, und zwar die Sachen, die wir so im letzten Monat zusammengetragen haben, die wir so
lustig fanden und sehr lustig fanden.
Und bemerkenswert und traurig. Fangen wir gleich mal mit etwas Traurigem an. Das Leistungsschutzrecht ist jetzt durch in Deutschland. Nicht nur von CDU und FDP, sondern auch von den Sozialdemokraten.
Wer hat uns verraten?
Die Sozialdemokraten. Da gibt es noch eine andere Partei, die sich darauf reimt, aber die ist ja nicht im Parlament und die wird es ja vermutlich auch nicht schaffen dieses Jahr.
Ja, aber die haben geklagt wenigstens. Ich meine, das war mal, man hört ja viel irgendwie so von Leuten, die sich da irgendwie gegenseitig zerfetzen, aber der andere Reim war, dass die, ja, die haben geklagt, wogegen?
Die verklagen sich vor allem gegenseitig.
Nee, aber die hatten, ach genau, hier wegen der Anschaffung des neuen Bundestrojaner von Gamma. Dagegen hatten sie geklagt, so wegen so einer Art Veruntreuung von Steuermitteln, ne? Ja, das ist eine schöne Sache. Liebe Piraten, mehr davon. Vielleicht wird es ja dann was mit den 5% und dann könnt ihr euch wieder berechtigterweise um Sitze im Bundestag oder so kloppen und die Rentenansprüche und was da alles so dran hängt. Aber bis dahin halt mehr von solchen Aktionen.
Wirft mal ein gutes Licht darauf. Ja, das Leistungsschutzrecht, vielleicht nochmal kurz, worum geht es da? Da geht es darum, wenn man irgendwie wo aus Print zitiert, dass man da ordentlich bezahlt. Also vielleicht nicht so aus Print, sondern aus Online-Medien oder aus herkömmlichen Medien im Online-Zeitalter.
Naja, also was da der Springer so ein bisschen komisch fand, war, dass da so eine Suchmaschine gibt und die Suchmaschine blendet dann auch tatsächlich noch so kurze Sachen ein von dem, was er da gefunden hat. Und da fühlte er sich irgendwie seiner tollen Werte beraubt.
Tatsächlich nehme ich das nie wahr. Also ich benutze gerne news.google.de als Einsprungspunkt für aktuelle Nachrichten, aber ich klicke dann immer gleich die Überschriften an.
Ja, aber offensichtlich bei Springer lesen die nur Überschriften und die eigentlichen Artikel nicht mehr und deswegen dachten die, das, was Google da von denen weggenommen hat. Also
stimmt, bei denen sind ja die Überschriften auch immer so groß.
Mordraub kopiert haben, das geht so nicht und da soll Google mal bitteschön selbst investigativen Journalismus betreiben. Ja, und deswegen... Ja, also geht es schlichtweg darum, dass Google dann da Geld dafür bezahlen soll, dass sie halt solche Sachen einblenden.
Das werden sie natürlich erstmal nicht machen. Und ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis es mal jemand drauf ankommen lässt und klagt. Und ob die dann aus dem Google-Index fliegen, so wie das schon mal mit der belgischen Zeitung passiert ist.
Ja, und die ja dann wieder weinerlich zu Google hingelaufen sind, haben gesagt, na, vielleicht können wir da doch irgendwas machen. Ich meine, noch schöner war das ja in Frankreich. Da werden dann solche Förderprogramme mit Google beschlossen im Élysée-Palast unterzeichnet. Ne? Das kriege ich ja nicht mehr ganz genau zusammen, aber irgendwie, die machen es halt irgendwie anders in Frankreich. Die machen nicht Gesetze, sondern da treffen die sich in ihrem schönen Palast. Und
ja, im Élysée-Palast wurde auch schon BitTorrent gemacht.
Ja. Von diesen, da gibt es ja auch diese bösen Raubmordkopierer dort. Ja, komisch, wer da so alles angestellt ist.
Ja, du sprachst gerade, wenn ich jetzt mal zum nächsten Thema überleiten darf, du sprachst gerade die Trojaner-Software an, vom coolen anstehenden Hackercamp OM, Observe Hack Make, in den Niederlanden gibt es jetzt sehr schlechte Neuigkeiten. Die haben irgendwie so eine Herstellerbude, nämlich Fox IT, als Goldsponsor gewonnen. Und das schlägt natürlich vielen Hackern übel auf, weil das ist halt extrem unmoralisch.
Ja, und was bedeutet Goldsponsor? Dass die halt Kohle geben, dass sie ihr Logo überall dran kleben. Und bedeutet es auch, wie auf so manchen regionalen Veranstaltungen hier, dass die dann Vorträge bekommen? Oder?
Das glaube ich ja nicht. Also ist mir irgendwie noch nie auf so Hackerveranstaltungen aufgefallen, dass die Sponsoren Vortragsslots bekämen. Hast du da Gegenbeispiele?
Ja, ich würde es jetzt nicht Hackerveranstaltungen nennen, aber es gibt in der sächsischen Stadt immer so eine kleine gemütliche Linux-Veranstaltung und da ist es wohl gang und gäbe, dass der Sponsor da an dem üblichen Auswahlverfahren vorbei dann eben doch mal einen Slot bekommt, um da was zu erzählen. Und das ist so nicht gelabelt. Aber da will ich nicht weiter drüber reden, weil ja. Da kann man mir vorwerfen, ich wäre einfach nur sauer, weil halt mein Vortrag abgelehnt wurde. Wo wir in Sachsen sind, eine Sache, die ich auch sehr, sehr traurig finde. Poldi, kennt der ein oder andere? Das ist also unser, ja, so eine Art Polizeimaskottchen, was halt durch die Schulen geht und den lieben Kleinen erklärt, bei Rot bleibe stehen.
Kenn ich, glaube ich, aus der Grundschulzeit, aus meiner eigenen Nach.
Wahnsinn, also es war vor meiner Grundschulzeit. Also
das ist doch dieser grüne Drache, oder?
Danach. Genau, das ist dieser grüne Drache.
Ah doch, der war bei mir mal im Kindergarten damals.
Wow.
Kenn ich auch noch.
Ja, und er kann den kleinen Kindern die Fingerabdrücke abnehmen und sie schusssichere Westen anprobieren lassen.
Nee, das kann er bald nicht mehr machen, weil genauso wie das ganze Polizeipersonal wird eben besagter Poldi demnächst wohl auch mit dem Sparprogramm zum Opfer fallen. Und die lieben Kleinen, ja, wer muss schon für Prävention Geld ausgeben, wenn wir alles mit Überwachungskameras...
Ja, die sind halt teuer, ne?
Ja, Überwachungstechnik ist teuer und Drohnen und Kameras und das muss ja alles irgendwie jemand aufbauen und uns vom bösen Cyberwar müssen wir uns beschützen. Ja, und das ist halt viel, viel wichtiger als irgendwie so ein Plüschkrokodil, was da den Kindern erklärt oder irgendwie mit denen Fahrradfahren übt und naja, so ist es eben. Ich habe heute durch einen Zufall unser regionales Fernsehprogramm gesehen und da war halt der Ulbich wieder, der gesagt hat, ja, wir müssen einfach mehr Kameras aufbauen und dann wird alles besser.
Und mehr weißrussische Polizisten trainieren.
Ja, schönes Nebeneinkommen wahrscheinlich für unseren Polizeiapparat.
Ja, Polizeiapparat, der Bradley Manning ist für den Friedensnobelpreis nominiert, lese ich ja gerade, ist aber jetzt auch nicht die neueste Neuigkeit.
Naja, wenn ich es jetzt aussprechen könnte, die gute Frau...
Birgitta Jonsdottir.
Wahnsinn, da muss ich mal
bilden. Na, die ist ja bekannte Wikileaks-Aktivistin.
In Sprechtraining gehen.
Also das ist jetzt keine unparteiische Person.
Genau, die, aber ein paar andere haben ihn mal wieder vorgeschlagen und... Ja, wäre lustig. Also würde mal so eine Spannweite aufmachen zwischen dem Friedensnobelpreisträger Obama
der EU
und dann Bradley Manning. Also ja, da kann man schon erkennen, dass es Bradley Manning bestimmt nicht schaffen wird, so eine Auszeichnung zu bekommen.
Ja. Er hat jetzt auch mehrere Vorwürfe eingestanden, aber halt nicht die härtesten. Also irgendwie helfe dem Feind noch nicht, weil da gibt's ja die Todesstrafe drauf.
Ja, und er hat vor allen Dingen gesagt, warum er das Ganze gemacht hat. Und
das ist ein länglicher Artikel, aber das kann man sich schon mal durchlesen.
Ja, und irgendwie haben sie doch, glaube ich, auch eine Aufzeichnung von seiner Aussage rausgeschmuggelt, weil die Allgemeinpresse das wohl so nicht der Bevölkerung zu Gehör bringen sollte. Na, also darin ging es dann halt darum, dass er halt seine Hintergründe dafür nochmal aufgezeigt hat, warum, wieso, weshalb und dass er halt nicht richtig klargekommen ist damit, dass da unten so Dinge passieren, wie man halt auf dem Collateral Murder Video gesehen hat. Und das ist ja kein Einzelfall.
Also Collateral Murder war diese Aufnahme aus dem Hubschrauber, aus dem Zivilisten, Journalisten?
Ja, so ein Reuters-Journalist zumindest, aber auch Zivilisten und so, ne? Das
fies abgemokst wurden.
Ja. Nee, und da gab es, bloß wenn wir gerade bei solchen Themen sind, heute auf netzpolitik.org, glaube ich, habe ich das gefunden, verlinkt, so eine Grafik über Drohnenangriffe in Pakistan, wo man halt so schön die Dichte sieht und die... Ja, rein zufällig im Weg standen Kinder und Zivilisten sind da eindrucksvoll aufgelistet. Ja, und die Sache, die dort halt rauskommt von der Gruppe, die diese Visualisierung gemacht haben, dass eben durch diese Drohnenangriffe Kriege halt immer mehr so weggedrängt werden. Also wir müssen keine Soldaten mehr hinschicken, das ist, geht alles so von, ne? Praktisch vom Schreibtisch aus und ja, und sag mal so, ich meine...
Genau, da wird der Krieg zum Akt der Bürokratie.
Ja. Naja, gut. Andere Themen.
Ja, ich lese gerade auf Netzpolitik.org, dass morgen der Document Freedom Day ist. Also da geht es darum, dass man Dokumente, die man mit Programmen erstellt, doch bitte austauschbar haben kann. Und nicht, dass man die aktuelle Version von Microsoft Office brauche, um irgendwie einen Brief zu lesen.
Also PDFs oder?
Ja, oder Office Open. Nee, das war das Falsche.
Office Open, ja. Da habe ich mich auch auf...
Meinst du ODS?
Genau, das ist ja wohl offen spezifiziert. Wer unterstützt außer Open Office, LibreOffice?
Microsoft Office auch. Naja, Microsoft Office auch, aber rudimentär.
Da gibt es so ein Plugin wahrscheinlich, das die Überschriften verkehrt rum anzeigt.
Ja. Bestimmt.
Naja, ja, PDF, da können wir eine Überleitung machen.
Zu Adobe? Die hatten jetzt irgendwie ihren Chef-Sicherheitstyp auf einer Konferenz und haben ihn da ein bisschen interviewt auf einem Panel. Und der meinte halt, ja, also der hat halt eine totale Bankrotterklärung abgegeben, weil er meinte, die Leute, die Entwickler zu schulen, dass sie sich sichere Software entwickeln, ist wesentlich teurer, als die Bugs im Nachhinein zu fixen.
Genau, das war jetzt seine Aussage, ne? Sicher und Code zu entwickeln ist teurer, als den dann zu fixen. Und wenn man bedenkt, was Adobe für Energie reinsteckt, um sowas wie Flash Player oder Adobe Reader zu fixen, ja, da will man ja gar nicht wissen, wie die so ihre Entwickler dort schulen.
Naja, also die Aussage war auch, statische Code-Analyse, also mit Tools, bringt viel zu viele False Positives, was schon mal eine Aussage über ihre Code-Qualität ist. Und Code-Review machen sie nur mit neuem Code. Also der alte wird nicht angefasst, es sei denn, es brennt gerade.
Ja, naja. Und da reiht sich halt Adobe in ein mit anderen Superfirmen wie Oracle, wenn man drüber lästern darf. Da gab es ja, glaube ich, im letzten Jahr nicht einen einzigen Tag, wo Java nicht angreifbar ist. Ja, wenn sie dann
und
so
dieses Jahr gab es auch schon mehrere Zero Days. Ah, jetzt sind es sogar schon 19 Tage seit dem letzten Java Zero Day Exploit.
Und Wahnsinn. Der letzte Highscore liegt bei sage und schreibe 3 Tagen.
Haben da die Leute das Interesse verloren? Oder? Ja. Naja.
Ja, ich verfolge die Seite schon seit mehreren Wochen. Also weitaus länger als 19 Tage. www.java-zero-day.com ist das, glaube ich. Und ja, dort gibt es so eine 8-Segment-Anzeige und die Anzeige ist aus irgendeinem Grund dreistellig. Wir haben schon überlegt, eine Flasche Shampoos zu köpfen, als wir in den zweistelligen Bereich gekommen sind.
Naja.
Trinken auf Java. Was man Adobe aber noch zugutehalten muss, sie haben ja eigentlich schon länger Flash abgeschworen, auf HTML5 umgeschwenkt und ab da an ging der Aktienkurs auch wieder hoch.
Ja, aber nicht jeder hat ja seinem Flash-Abspur dann auch wirklich Taten folgen lassen oder zumindest verfolgt den immer weiter. So eine Firma, die ja auch den ein oder anderen Sicherheitsschwankungen schon hatte, Microsoft, die haben jetzt wohl gesagt, dass sie in ihren Browsern doch Flash wieder mit unterstützen wollen. Die hatten sich vorher ganz klar zu HTML5 bekannt, auch wenn es halt nur H.264 ist, ne? Zu Codex kommen wir dann, glaube ich, noch. Aber ja, die Jungs haben jetzt eben gesagt, wir machen doch wieder Flash.
Und ganz lustig. Naja, jetzt kommt ja auch das WebRTC, was so ein bisschen Skype im Browser werden wird. Und da macht Microsoft auch nicht mit, sondern hat da auch ihre eigene Erfindung.
Also die haben nur ein eigenes Protokoll, nur in Anführungsstrichen? Oder die wollen da am liebsten...
Die wollen da am liebsten ein eigenes Süppchen kochen, mit dem Argument, dass sie das auch auf anderen Geräten machen wollen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, andere Geräte, die haben doch auch alle Browser. Also das Web ist doch überall.
Ja, das hat ja schon früher immer gut geklappt mit diesem proprietären Unfug da. Wo ich heute lange gedacht habe, so die Älteren unter uns erinnern sich ja sicherlich noch so an diese Browser Wars, als damals Netscape mit Microsoft sich da um die Vorherrschaft beim Browsern gestritten haben, führte dann zu sehr, sehr langwierigen Prozessen hier gerade in der EU, wo dann Microsoft halt ihren Nutzern anbieten musste, irgendwie so einen Browser auszuwählen, und irgendwann haben sie es dann wieder vergessen.
Und dafür Strafe gezahlt?
Und dafür nochmal Strafe gezahlt. Und da ging es also um viele hundert Millionen Euro. Und jetzt im Internet Explorer 11, das ist der, der jetzt demnächst rauskommt, da meldet sich das Ding als Gecko, also als...
Like Gecko im User Agent.
Ja. Das heißt so, ich bin sowas wie Firefox, und das ist schon...
Ja, das tun sie halt, weil sie nicht wollen, dass...
sie in ihre ganzen eigenen Browserweichen reinlaufen.
Genau, also alle Webseiten haben ja irgendwie Workarounds, um im Internet Explorer richtig gerendert zu werden, weil es alles falsch macht. Jetzt machen sie es richtig und sie brauchen deshalb die Workarounds nicht mehr. Wenn man sich erinnert, vor Internet Explorer 7 oder 9 oder so haben sie sowas Ähnliches schon mal gemacht. Da haben sie einfach die Webentwickler aufgefordert, diese Browserweichen wieder zu entfernen.
Ja, naja.
Also ich kenne das schon länger mit Like Gecko im User Agent von allen möglichen Browsern. Bilde mir einen auch Chrome.
Kannst du es verifizieren kurz? Ja, derweil kloppen wir mal auf den nächsten Anbieter rum.
Würde mich wundern. Eine Sache vielleicht noch zu Adobe.
Ich glaube, Chrome schickt Like KHTML mit.
Ja. Zu Adobe gibt es noch zu sagen, dass sie ja, ich habe jetzt leider vergessen, welchen Manager, aber einen ziemlich hochrangigen zu Apple geschickt haben.
Ja, es bestätigt auch WebKit schickt Like Gecko mit.
Ja. Naja, vielleicht hat der Microsoft jetzt einfach nur WebKit reingebaut. Ja, ich habe jetzt leider nicht hier, auf welche Stelle Apple den Typen gesetzt hat, aber ja, kann es nur Gewinner geben an der Stelle. Aber wo wir gerade bei Apple und Browsern sind, Pwn to Own ist so ein jährlicher Wettbewerb, wo halt zerhauen wird, was es so gibt an Browsern. Und da wurde halt alles wieder gehackt, was so Rang und Namen hat, bis auf einen, der im letzten Jahr zuerst gefallen ist, und zwar Safari. Fand ich.
Na, und irgendwie das Chrome OS, ja, wurde auch nicht angegriffen. Aber vielleicht doch mangels Interesse?
Weiß ich nicht, angeblich verkaufen die ja mittlerweile auch mal den einen oder anderen so einen Browser mit Tastatur dran.
Na, die haben ja jetzt einen richtig coolen Laptop vorgestellt, dieses Chromebook Pixel oder so. Aber es hat eine noch höhere Auflösung als MacBook Retina Pro
XP. Ja, wollte ich schon die Typen verklagen, weil ich meinen Rechner Pixel genannt hatte.
Ja, der Typ von Adobe, das steht im Fefe-Blog, der ist bei Apple Vice President of Technology geworden.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Hat der Herr Prittlaff ein Statement so abgegeben? Na gut.
Ja, nächster Anbieter mit Totalfehl, Evernote. Das ist irgendwie so ein Dienst, der jetzt von Google Keep abgelöst wird. Die haben alle ihre Passwörter verloren. Also sie wurden halt einfach gehackt. Und obwohl sie überall hinschreiben, klickt nicht auf Passwort-Reset-Links in E-Mails, haben sie eine E-Mail rumgeschickt mit resettet eure Passwörter mal auf links.evernote.mk5371.com.
War das wirklich von denen?
Ja.
Ah, da waren die...
nicht besonders vertrauenswürdig.
Ja. Die haben sich offensichtlich auf so eine Krise gut vorbereitet. Ja, und dann will man gar nicht wissen, wie lange die Passwörter da schon gehackt waren. Naja, also, ne, wo es um... wir machen hier Verbraucherradio... man schreibt seine Geheimnisse nicht auf irgendwelche wilden Webseiten, die man so findet.
Besonders nicht das Passwort von Evernote auf eine Website, die nicht mit evernote.com endet. Ja, Evernote ist sowas ähnliches wie das neue Google Keep, aber Google Keep ist, das wird jetzt echt nicht gut aufgefasst, weil Google erst eine Woche vorher Google Reader angekündigt hat, sterben zu lassen. Und da heißt es jetzt Google Keep Reader.
Also Google, das hatte ich noch gar nicht gelesen.
Google Reader ist ein RSS-Reader, also den gibt's noch. Aber der wird halt im Juni eingestellt und das Problem ist, dass der immer kostenlos angeboten wurde und damit sämtliche Konkurrenz verdrängt hat. Ja, und jetzt ist das System RSS-Feeds ein bisschen am Ende.
Naja, man muss dazu sagen, also das, was ich an dem Ding gut fand, ich meine, klar, das gab es natürlich auch von vielen anderen, aber du konntest von außen auf das Ding zugreifen per API. Das heißt, es gab viele Programme, die halt so RSS-Feed lesen, wieder, ja, ich will mal einfach so sagen, sexy gemacht haben, also wo das halt wieder Spaß gemacht hat, wo irgendwelche Applikationen dir das so ein bisschen so zeitungsmäßig dargestellt haben. Ne? Die haben dann halt die Seite gefetcht und irgendwie so das größte Bild dann irgendwo so.
Also die Datenverarbeitung liegt weiterhin bei Google, aber über die API wird schnell was Schönes gezaubert.
Richtig. Und du kannst dann halt, also das, was sich der Google-Dienst halt gemerkt hat, war, welchen Link du jetzt gelesen hattest. So, und wenn du jetzt halt auf deinem Rechner RSS-Feeds gelesen hattest und dann irgendwie auf deinem Telefon an der Haltestelle und dann
wieder hast du alles doppelt gelesen.
Rechner hast du eben nicht alles doppelt gelesen, weil der Google Reader sich halt gemerkt hatte, was du gelesen hast. Das war die Funktionalität, die ich halt da mit benutzt habe. Und hintenrum habe ich halt Google erklärt, welche Feeds ich da gelesen habe. Und die werden ja bestimmt irgendwie Timestamps mitlesen. Dann wissen sie auch, an welchen Sachen ich mich länger aufgehalten habe und an welchen kürzer. Aber egal, deswegen.
Ja, hat eigentlich Mehrwert für so eine Werbefirma.
Sollte man meinen. Und deswegen dachte ich eigentlich auch, hätte ich mir erstmal so nicht vorstellen können, dass sie es einstellen. Aber gut, wahrscheinlich wollen die irgendwie andere Dienste pushen. Und das Ärgerliche dabei ist eben genau, was du gesagt hattest, dadurch, die es halt kostenlos angeboten haben und halt auch so getan haben, wie das gibt's immer, so wie Google Wave und was da alles für andere Dienste schon waren.
Google Bus war so ein cooles Konzept, aber jetzt haben wir dieses eklige Google Plus und das hat natürlich keine Feeds.
Nee, das wollen ja wahrscheinlich auch so nicht mehr unbedingt. Ja, und jetzt ist halt immer wieder die große Überlegung, ja, wie mache ich das dann? Klar, ist so eine Software halt relativ easy, glaube ich, gemacht. Hattest du nicht sogar sowas in der Art?
Ja, blog-harvester.de.
Genau. So,
maintain ich auch schon lange nicht mehr, könnte ich eigentlich auch mal abkündigen.
Ja, aber das Problem ist halt, dass diese ganzen Programme, die sie jetzt halt alle darauf gestürzt haben, ja, was machen die jetzt? Weil die große Alternative hat sich halt noch nicht so ausgebildet am Horizont. Und ja, also für mich haben sich RSS-Feeds damit jetzt natürlich nicht erledigt. Das Konzept ist schon noch ganz okay. Also zumindest kenne ich da so kaum was Besseres. Nur
das Konzept hätte sogar viel mehr zu bieten.
Ja.
Also wenn ich mal kurz die Vision von Identica Status.net unterbreiten darf. Die machen sämtliche soziale Netzwerkkommunikation über Feeds. Atom-Feeds, aber ist ja prinzipiell das Gleiche. Und können auch sowas wie, ich folge dir jetzt, darstellen mit den Activity-Streams. Also einfach semantische Anreicherung von Feeds.
Ja, was eine schöne Sache ist, aber
würde
warum
viel mehr gehen.
Ja,
naja, leider. Es gibt jetzt die Gerüchte, dass irgendwie RSS von Patenten bedroht ist, aber es ist halt ganz schöner Quatsch eigentlich. Und es gibt jetzt die große Befürchtung, dass der Feedburner-Service auch bald stirbt. Feedburner?
Den hatten die aber schon mehrfach abgekündigt.
Ja.
Also die Nachricht dazu.
Ja, es ist aber irgendwie schwer, den sterben zu lassen. Also Feedburner mal kurz. Hostet deine Feeds, cache die quasi und kann Zugriffe zählen. Ja, das ist eigentlich schon alles. Also schöne Statistiken. Und das Problem ist aber, dass Feedburner-Feeds in tausenden von Feedreadern der User eingetragen ist. Wenn die das jetzt abschalten, werden die User kaum alle mit einem Mal umschwenken. Also die sitzen dann auf veralteten, nicht funktionierenden Abonnements.
Genau. Und über Feeds laufen ja jetzt nicht nur irgendwie so eine News-Webseite, sondern
Podcasts.
Podcasts zum Beispiel. Ja, und viele andere Sachen. Das heißt, das halbe iTunes wäre wahrscheinlich
implodieren.
Ja, das würde halt so stehen bleiben. Ne? Als ob irgendwie Benzin alle ist. Ja.
Genau. Uns gibt es natürlich auch als Feed auf c3d2.de und das wird nicht über Feedburner ausgeliefert, sondern
nativ.
Direkt.
Ja, und wird auch morgen noch funktionieren.
Genau.
Ja.
Und wir geben eure Daten nicht an Google. Zumindest nicht bewusst.
Nee, das machen ja die Leute selbst. Indem sie halt Google Reader mit unserem Feed benutzen. Ja, zu Google gibt es ja vielleicht noch zu sagen, weil du Patente angesprochen hattest mit der RSS.
VP8.
Die haben ja, genau, VP8, die haben ja vor einiger Zeit so ein Videocodec rausgebracht.
WebM.
Genau, WebM, der in Konkurrenz zu H.264 getreten ist, der nur marginal schlechter war. Und das Marginal ist, glaube ich, weil die keine B-Frames machen durften, wegen, weil das patentbehaftet ist.
Ja, man muss es zu diesem H.264 Base-Profile vergleichen. Und da ist es wohl ähnlich oder geringfügig besser oder schlechter.
Ja,
und das Base-Profile ist halt, was all die Geräte in Hardware können.
Genau, und ja, also ne, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie da weinen müsste, weil da irgendwie ein Pixel irgendwie nicht ganz so hell leuchtet. Also man kann das auf jeden Fall so angucken und es ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, das wäre schlechter. Egal. Und dann gab es ja eine ganze Weile so Attacken, dass halt irgendwer mal rumgelästert hatte, boah, das ist aber alles patentbehaftet. Und
naja, Microsoft und Apple halt, die irgendwie genau an der MPEG-LA beteiligt sind.
Richtig. Und ja, dann gab es auch so Aufrufe von wegen, die haben ja gar nichts dagegen in der Hand und da gibt es überhaupt keine Patente. Und das war so ungefähr der Status quo für eine ganze Weile. Ja, und dann kam plötzlich die Nachricht, dass Google sich bei der MPEG-LA freigekauft hat. Das heißt, die MPEG-LA hat gesagt, nee, ist schon okay, dieser VP8-Codec. Ja, und was da hinter der Hand gelaufen ist, weiß man nicht. Fakt ist aber, dass sie halt gesagt haben, die MPEG-LA, wir wollen dagegen keine Patentklagen einreichen. Und dann hat es nur ein paar Tage gedauert. Und ja, wie nennt man so einen Käfer, der auf dem Rücken liegt?
Ja, ist schon ein Zombie.
Ja, also die Typen, die früher mal Telefone gemacht hatten.
Und Fernseher. Ziemlich noch davor Fernseher. Und Fernseher, Monitore.
Gummistiefel. Ja, und auch mal coole Tablets, bevor es Tablets gab.
Also Nokia.
Genau, um Nokia geht's, also N800, N810, N900. Ja, die Firma jedenfalls, die ist dann sofort angekommen und hat gesagt, gut, wenn die MPEG-LA halt nicht klagen will, dann machen wir das. Und im Übrigen, bei uns könnt ihr euch nicht freikaufen. Also gibt es diese Pfandabkommen, das heißt, dass man Patente halt so irgendwie fair, was auch immer fair ist, aber auf jeden Fall zu einem kleinen Obolus dann andere Leute zur Verfügung stellt, weil halt so eine Technologie sich überall verbreitet hat. Und das dann immer so ein Argument ist, nee, Patent ist schon okay, weil man kann ja über so ein Pfandabkommen dann trotzdem die Technik nutzen. Und da hat Nokia gesagt, nee, mit uns nicht, wir wollen hier die volle Kohle haben. Ja. Naja, mal gucken, wie das ausgeht. Und die haben sie jetzt wohl verklagt und da werden sich da ein bisschen zoffen. Mal gucken, wie das ausgeht.
Ein Zombie-Angriff.
Ja. Auf jeden Fall wird natürlich der Nutzen dieser so der allgemeine Kunde von so einem Zeug sein. Also wir. Und das ist jetzt nicht fröhlich gemeint. Ja, so ein anderes Ding, wo wir noch eine Weile drüber reden können. Canonical. Das ist die Firma von dem Weltraum-Kosmonauten, ne? Ich glaube, der ist ein Russen damals.
Genau, Mark Shuttleworth oder so heißt er. Ja. Und
also, Shuttle ist nicht Space Shuttle, sondern
das ist direkt sein Nachname. Aber er war irgendwie im Weltraum, genau.
Genau, und vorher hat er SSL-Zertifikate verkauft und ist damit reich geworden. Stammt aus Südafrika und das ist halt der Typ, der irgendwann mal zu so ein paar Debian-Entwicklern gesagt hatte, hier Jungs, lasst uns mal eine Distri machen, ich gebe euch auch Geld. Und, ja, und das ist dann halt Ubuntu geworden, ja, kann man schon sagen, ist eigentlich so die am weitesten verbreitetste wahrscheinlich Desktop-Linux-Distribution. Ziemlich populär. Und wie das dann halt ist mit solchen populären Sachen, da gibt es dann immer Aufs und Abs und dann so Kontroversen, zum Beispiel, ja, was man da in seine Suchmaske, also was dann hinten raus gesucht wird.
Bei Amazon?
Zum Beispiel.
Wenn man auf dem lokalen Computer sucht?
Ja, sowas. Nachher irgendwie eine Applikation, ne? Also man sucht Terminal und dann kriegt man die Buchvorschläge mit großes Terminal und ja, egal. Und solange die haben jetzt, ja, und da muss man noch sagen, das Ganze, also so ein Linux-Desktop beruht auf, oder das, was halt da die Grafik macht, das nennt man X11. Ist halt dieses Windows-System und das ist alles hochkomplex. Hat natürlich viele coole Features, zum Beispiel Netzwerktransparenz, das gibt es halt sonst kaum irgendwo.
Wie alt ist das eigentlich? Ich habe bestimmt schon einen Bart.
Also, ich glaube,
Ding ist irgendwann aus den 80ern, also X11 ist ja in den 80ern fertig geworden.
Also hier im Studio sind Leute, die sind jünger. sorry, das erlaube ich mir. sozusagen. Nee, aber Fakt ist, es ist halt alles ziemlich alt. Es muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber da müsste man halt mal aufräumen. Und
deshalb haben sie ein neues Produkt angekündigt, das genauso klingt wie etwas, was brennend vom Himmel fällt.
Gefallen ist. Ja, mir. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz zu Wayland kommen. Also, ne, weil das X11 halt so steinalt ist und halt ziemlich verkrustet und es da schwer ist, das halt in modern und schnell hinzubekommen. Deswegen gab es da mal Y, ist aber auch so ein Rohrkrepierer gewesen.
Das ist super lange her.
Ja, ist super lange her, weil ich meine, ne, wenn wir schon Geschichte machen oder Geschichtsunterricht, dann richtig. Und
ich glaube, DirectFB und so.
Ja, okay, und das Aktuelle war halt Wayland gewesen, wo auch Canonical schon irgendwie gesagt hatte, ab irgendeiner Release machen wir dann das und haben da auch irgendwie, ich glaube, die haben sogar Entwickler bezahlt oder zumindest irgendwie gesagt, zumindest, dass sie mit dran helfen. Ja, und jetzt kam halt die News, dass sie ihren eigenen Display-Server da machen, den sie halt Mir nennen. Ja, und da gab es so ein bisschen wieder Kontroversen, ob denn das richtig ist und gut und die sollten doch lieber bei anderen mitspielen und ja, das kann man glaube ich so und so sehen. Also
es gibt eine Erklärung von so einem Canonical-Entwickler und er meint halt, dass das nicht so richtig auf die Vielfalt der Geräte heutzutage vorbereitet ist, das WLAND. Also dass man genau, da Multitouch
also
hat.
Also Ubuntu hat glaube ich so ein bisschen das Ziel damit, gerade so im mobilen Bereich, alles was so halt, ja, du hast vorhin gesagt, Browser in dem Fall ohne Tastatur sind. Also Smartphones, Tablets und so weiter und so fort. Und genau für solche Devices wollen die halt diesen Display-Server entwickeln. Weil das mit X11 wohl so ziemlich gar nicht geht und auch das Wayland-Protokoll das wohl nicht so direkt vorsieht. Da ist das zwar wohl irgendwie möglich, aber die Protokollspezifikation gefällt ihnen nicht so ganz. Dann haben die sich mit den Entwicklern dort nicht so ganz zusammengekriegt und die haben dort dann halt so ein direktes App-Toolkit gleich mit in diesem Mir mit drin, worüber die dann halt so ja, mobile Surface Destruction und Creation machen wollen und sich halt dort auf ihrem Markt so mit Ubuntu Phone oder so, was ja alles dieses Jahr kommt. Es wird ja auch das Jahr des Linux-Handys, definitiv. Und
ja, schon lange Jahr des Linux-Handys, also wenn der Android dazu zählt, hat immer
ist schon seit zwei Jahren mindestens
Jahr. Die haben aber auch kein X, die haben Surface Flinge.
Klar, also das, was man zumindest bei Canonical beobachten kann, ist, sie versuchen wirklich überall irgendwie hinzukommen. Ne? Die haben mit so einer Setup-Box hier viel Reklame gemacht, also wo man da irgendwie Fernsehen drüber gucken kann. Desktops sind sie, Servern sind sie, Tablets zeigen sie immer mal wieder, dann Telefone. Und mich würde es nicht wundern, wenn der Shuttleworth beim nächsten Mal, wo er irgendwo öffentlich auftritt, auch eine Uhr hat, wo er ein Ubuntu-Logo drauf hat. Ja, schade, dass die Qualität halt von solchen Sachen dann nicht immer so ist, wie man das teilweise halt von freier Software gewohnt ist, gerade von Linux, also dem Kernel und so.
Ja, sie haben ja schon mit Unity in Gnome schon so eine eigene Entwicklung, mit der auch echt wenig Leute zufrieden sind, oder?
Also ich habe davon bis jetzt auch mehr Negatives als Positives gehört. Ich kenne Leute, die arbeiten damit und sind damit auch glücklich.
Ich kenne aber ehrlich gesagt mehr Gnome 3 Nutzer.
Ja, definitiv, definitiv.
Also für mich war persönlich Unity der Grund, mich von Ubuntu zu verabschieden, nachdem ich es wirklich 2 Wochen lang versucht habe.
Gut, dann beziehe ich immer Gegenpositionen. Also ich finde das Unity nicht so schlecht. Ich finde, zumindest haben die Leute sich Gedanken gemacht, wie sie so ein Desktop-Konzept hinbekommen.
Haben die von GNOME 3 aber auch.
Ja, und das haben die von KDE auch. Und
die von Awesome auch.
Richtig. Und die früher von Enlightenment, hat man das eigentlich als News, dass E17 released wurde? Die von Enlightenment hatten, ne, wo wir also in den Zeiten, als X11 noch jung und frisch, junges, frisches Blümchen war, hatten die schon viele coole Ideen.
Du hast es eine Weile lang benutzt. Wie lange haben die gebraucht für E17? 10 Jahre? 15?
Na, bestimmt 10. Also 10 kommen auf jeden Fall hin. Und ich glaube, die haben jetzt auch bloß so Release dran geschrieben, damit sie nicht mehr gefragt werden, hier kommt ihr vor Duke Nukem raus oder danach.
Von denen gibt es auch ein neues Terminal, Terminology. Das sieht ganz schick aus. Das kann mit OpenGL rendern.
Von wem?
Mit Enlightenment Sachen gemacht. Ist das. Also mit Enlightenment Toolkit und so.
Weil ja der Rusterman immer gegen OpenGL gewettert hatte und hat gesagt, das kann ich alles viel schneller. ohne OpenGL. Und ich glaube, der hat es auch hingekommen.
Das ist not invented ist. Here.
Ja. Nee, er hat halt gemeint, das wäre sinnlos Ressourcenverschwendung und ja, naja, egal.
Warum auf die Grafikkarte auslagern, wenn es auch die CPU kann?
Genau, und die CPU so
eine... Geht ja nur um Grafik.
Und die CPU so eine Grafikeinheit drin hat mittlerweile.
Ah, stimmt.
Ja, aber egal. Blabla. Also, bloß nochmal, ich wünsche Canonical viel Erfolg. Würde mir wünschen, dass sie das stabil hinbekommen und... Ja, manchmal muss man halt auch Sachen neu machen. Und solange es freie Software ist. Ich finde es zum Beispiel dämlich, wenn jemand sowas wie Upstart macht, dass dann der Nächste hier mit Pettering, mit Not Invented Here, SystemD anfängt.
Ja, SystemD hat aber wesentlich mehr Features. Der ist richtig cool.
Ja, da muss ich mich anschließen. Also gegen SystemD packt Upstart meiner Meinung nach auch ein.
Und Lennart Pöttering ist ja wohl mal ein cooler Entwickler. Der sorgt auch dafür, dass Linux-Anwender freundlicher wird.
Nee, der hat viele, viele tolle Sachen gemacht, aber ja, der müsste sich halt irgendwie teilen können, damit er alle seine Projekte wirklich fertig macht und nicht immer so bei 80% oder 85%.
Naja, er kriegt die ja in alle Distributionen und dann werden sie ja maintained, oder?
Ja, genau. Reift beim Kunden sozusagen. Das Konzept kennen wir ja. Ja. Naja, egal.
Ist das nicht hier Bananenentwicklungsmodell von Software? Gibt es, glaube ich, direkt einen Wikipedia-Artikel, das Bananenmodell oder so. Das wird halt ausgeliefert, grün und reift beim Kunden.
Na, solange der Source dabei ist, habe ich da kein Problem damit.
Ja, das ist allerdings meistens ja nicht so. Zu mir nochmal. Genau diesen Surface-Flinger dort wollen die halt ersetzen. Ich habe hier gerade so den Stack, den sie dort implementieren wollen. Und das geht dann irgendwie auf libhybris runter. Und da drunter läuft dann irgendwie die Ubuntu-Plattform. Das findet man im Ubuntu-Wiki, wenn man die Mir-Specification dort aufruft. Und momentan läuft da wohl auch auf den mobilen Devices, wo Ubuntu draufläuft, noch dieses Surface Flinger, was auch Android nutzt, drunter. Und da drauf läuft dann die Ubuntu, also die Ubuntu-Applikation. Die haben da diese Qt-Bindings implementiert für diesen Mir und das soll das wohl sein. Also ich.
Pentacast-Hörer wissen Qt.
Stimmt. Stimmt.
Nee, sorry.
Ja, ich persönlich hoffe doch eher auf Wayland, weil ich das für ein ziemlich cooles Projekt halte und auch der Meinung bin, dass X11, also ich bin einer von denen, die jünger sind als X11 und da muss halt auch mal aufgeräumt werden aber ich weiß nicht, ob man das in der Linux-Welt in so einer Diversifikation machen sollte, dass jetzt jeder Distributionshersteller oder dass es so viele gibt, weil dann hat man wieder verschiedene Protokolle und was spricht nun welches?
Naja, aber das X11-Protokoll spricht ja kaum jemand direkt, sondern es werden ja Toolkits genutzt und die Toolkits können mittlerweile auch WLAN.
Okay.
GTK, Qt und das Enlightenment-Toolkit vielleicht nicht. Hybris ist übrigens der Hochmut, eine der 7 Todsünden.
Willkommen im Lateinunterricht.
Ja, wir können ein bisschen Latein machen hier. Ich glaube, eine Sache, die wir auch noch mit würdigen müssen. Ich weiß nicht, ob das beschlossen ist, glaube ich noch nicht, ne? Aber dass unsere Behörden jetzt künftig die PIN eines Handys abfragen dürfen und das bei einer Ordnungswidrigkeit.
Wie jetzt, also wenn ich falsch parke, dürfen die meine PIN abfragen?
Na, ja. Und deine Adresse und so weiter.
Das ist schon eine ganz schöne
Sau. Dazu gehören etwa Name und Adresse vom Inhaber eines Anschlusses, PIN und PUC und auch die IP-Adresse, mit der sich das Telefon ins Internet eingebucht hat. Damit sie gucken können, was du während deiner Ordnungswidrigkeit, Falschparken, gerade gesurft hast.
Das ist doch nicht wahr, oder?
Aber wenn die meine PIN haben und so weiter und so fort, wie sieht es aus dann an solchen speziellen Tagen im Jahr, wenn ich mein Telefon ausgeschalten habe und trotzdem in der Stadt rumrenne, damit keiner weiß, wo ich bin, weil das da beliebt ist, dass dort irgendwelche komischen Abfragen gemacht werden? Ist das Telefon dann vielleicht einfach trotzdem da gewesen?
Das kriegen die, glaube ich, hin, dass sie dir nachweisen können, dass dein Telefon da war. Naja.
Wenn dein Handy aus ist, verbindet es sich nicht mit deiner Funkzelle.
Ja, und gleichzeitig steigen halt die Abfragen. So, im Durchschnitt. Von Behörden. Nach Daten. Keine schöne Entwicklung. Habt ihr noch mehr News oder wollen wir dann irgendwie uns nach einer Musik aus den Fingern saugen?
Wir haben noch viele News. aber vielleicht machen wir doch heute mal ein bisschen Thema. Wollen wir noch eine Musik spielen?
Ja.
Was hast du denn anzubieten?
Schallwellen.
Ja.
Ja, das ist übrigens... Soll ich schneller spielen?
Nee, ich hab hier...
Das ist übrigens Penta-Radio. Runterladen könnt ihr uns auch nach der Sendung auf c3d2.de. Das steht für Chaos Computer Club Dresden. Ist die Musik fertig?
Mit eigenem... mit eigenem Hörspiel.
shaking thing.
Zurück zu Penta Radio, unser Thema heute Heimserver.
Ja, und in guter alter Tradition haben wir immer noch so ein paar News dann zum Nachlegen. Lustige Geschichte, so ein 21-Jähriger in England oder zumindest in Großbritannien, der war da eingesperrt wegen Cyberkriminalität und Neue Welt. Die geben sich natürlich auch Mühe, dort die Inmates weiterzubilden und in dem Fall haben sie da Computerkurse angeboten. Ja, und der junge Mann hat dann irgendwie erweiterte Rechte plötzlich gehabt da auf dem Gefängniscomputer da. Ja, so. Und wahrscheinlich hat er auch zu Hause seine eigenen Server betrieben und administriert. Und das ist ja auch heute hier Thema.
Genau. Und das ist einfach mal eine super Steilvorlage. Also wenn ihr auch mal in die Gelegenheit kommen solltet, solltet ihr jetzt schon zu Hause mal üben.
Genau. Und man fängt nicht an, Sachen kaputt zu machen, sondern man fängt erstmal an, Sachen zu bauen, um dann zu gucken, wie sie kaputt gehen.
Das gehen sie meistens von ganz alleine während des Bauens.
Leider schon.
Ja. Und deswegen erzählen wir heute, glaube ich, erstmal so ein bisschen, wie man zu Hause sich so ein, ja, so eine schöne Rechnerinfrastruktur schaffen kann. Wie immer sind wir da gut vorbereitet.
Naja, also ich habe da schon noch mehr Motivation zusammengetragen. Also die Alternative sind halt Online-Dienste von fremden Anbietern oder der eigene Online-Dienst. Aber für den eigenen Online-Dienst braucht man halt eine Menge Erfahrung, die man am besten erstmal zu Hause auf dem eigenen System sammelt. Weil bevor man jetzt irgendwie einen Mail-Server aufmacht und da irgendwie alle Leute Mails senden lässt, also so eine Spam-Schleuder aufbaut, sammelt man halt doch lieber erstmal Erfahrung. Und wenn man Online-Dienste von Fremden nutzt, dann haben die halt Zugriff auf die eigenen Daten. Also was kann da schon passieren? Bei ganz vielen Mail-Providern wird die Mail für Werbezwecke durchgescannt. Gmail, bei anderen Providern ist das bestimmt ähnlich. Die persönlichen Daten werden halt den Autoritäten rausgegeben bei Bedarf. Oder auch Vorratsdaten gespeichert. Der Google Reader jetzt hat jüngst gezeigt, dass so eine Online-Dienste von Dritten einfach abgeschaltet werden können. Und man ist natürlich oft an so eine Firma gefesselt, an ihr bestimmtes Produkt und kann seine Daten nicht mitnehmen. Also jetzt im Google Reader-Fall kann man irgendwie seine Subscriptions runterladen. Aber oft ist es halt so, dass man seine Daten da nicht mit einem Mal rauskriegt.
Ja, oder in irgendwelchen kruden Formaten, die einem natürlich dann nicht immer so viel nützen.
Genau, und wenn man Software nutzt, die man selbst installiert, dann installiert man da irgendwie auch selbst eine Datenbank dazu und dann kann man ganz schnell einen Export machen. Sollte man sogar, um Backups zu machen. Denn Festplatten gehen kaputt.
Ja, ja, ja.
Zustimmung.
Oder Filesysteme, wie bei KDE, aber...
Ja, deren Git-Server ist jetzt kaputt gegangen.
Das ist auch schön.
Die haben es auf X4 geschoben. Ich glaube, das ist noch nicht wirklich bestätigt. Egal. Das heißt, wir reden heute über Heimserver, also über Dienste im Internet, die ich mir so zu Hause aufbaue. Es ist nicht so die Netzwerkfestplatte und das Fernsehabspielgerät.
Naja,
das ist schon ein Anfang.
Ja, es ist ein Anfang und ich ziehe die Linie dort, wo man auf dem Gerät selber Software installieren kann, beziehungsweise die Systemsoftware des Geräts austauschen kann. Und da gibt es halt das coole OpenWRT-Projekt zum Beispiel. Die haben angefangen mit diesen Plaster-Routern, oder die beziehen sich meistens auf Plaster-Router. Die haben angefangen mit den Linksys-Plaster-Routern und dort konnte man dann halt selbst Programme nachinstallieren, den eigenen Kernel flashen und so. Und da kann man anfangen, sein Heimnetzwerk aufzuhübschen, indem man zum Beispiel die Adressvergabe besser steuert.
Na, also, zum Beispiel, also lass uns mal OpenWRT dann, das ist ja wirklich ein schöner Einstieg. Das heißt, ich habe meinen Plasterrouter und wenn da irgendwie Fritzbox dran steht, dann ja, habe ich da irgendwie so eine komische Web-Oberfläche und da geht halt genau das, was der Fritz da mir zugesteht und das ist nicht besonders viel.
Na, zu AVM-Fritz-Boxen muss man noch sagen, die werden ja schon vom Hersteller weiterentwickelt und furchtbar viele Leute schwören darauf. Ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung, aber von dem, was ich so höre, macht das schon einen guten Eindruck. Das Problem ist halt, man hat nicht irgendwie die volle Kontrolle und lernt da wenig dazu.
Das ist das Erste und du bist halt limitiert in dem, was der AVM dort anbietet. Das heißt, ein Beispiel wäre, ne, ich habe das halt früher auf meinem Linksys, fand ich das sehr schön. Da kann man halt seine VPN-Software installieren. In dem Fall war das halt OpenVPN und Tink hatte ich auch mal eine Weile. Und da diese ganze Software, die man halt so von seinem Desktop kennt oder von seinem eigentlichen Server im Internet und was man so an Computern halt hat, die gibt's dann eben dort ganz genauso.
Ja, weil, ist halt ein Linux.
Weil es halt ein Linux ist und weil es halt Cross-Plattform kompiliert. Und damit hatte ich halt mein OpenVPN und damit konnte ich halt mich von überall aus dem Internet auf eine sichere Art und Weise mit meinem Netzwerk zu Hause verbinden. Klar, durch das DSL ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt so super schnell, aber ich bin halt auf irgendwelche Dinge zu Hause von überall draufgekommen und wusste und hatte es halt sowas unter Kontrolle, dass ich wusste, da habe ich eine sichere Verbindung. Wenn ich jetzt halt irgendwo in einem Internetcafé war und habe halt dem Nameserver dort nicht unbedingt vertraut, weil er mich auf die böse Phishing-Seite umlenkt, warum auch immer, dann konnte ich halt mein DNS zu Hause nutzen und wusste, dass ich dieselben IP-Adressen ausgeliefert bekomme, wie mein ISP das halt so zu Hause für mich erledigt. Oder ich kann es natürlich auch bei Root-Servern abfragen. Das war eine schöne Sache. Dann konnte ich halt solche Sachen machen wie Avahi. Man hat ja oft zu Hause mehrere verschiedene Netzwerke. Passiert ja ganz schnell, ne? Also der Kühlschrank und was weiß ich, die Lampe ist in einem Netzwerk und der Fernseher im anderen. Und jetzt will man irgendwie der Lampe announcen, wo der Fernseher ist, damit die Lampe Fernsehen gucken kann.
Also Avahi ist Dienste finden mit Multicast.
Stimmt, das muss man interessanterweise noch vielen Leuten erklären. Also ich hab einen Rechner in einem Netzwerk und da habe ich jetzt irgendeinen Dienst drauflaufen, sagen wir einen Webserver, ja, wo ich jetzt Leuten was zum Runterladen anbieten will oder.
Genau, wie teile ich das den Leuten mit?
Ohne den jetzt irgendwie, IPAAS oder EF-Config erst zu tippen und dann tippen die da krude IP-Nummern ein und das vielleicht noch mit IPv6, sondern sowas will man eigentlich gleich irgendwo angezeigt bekommen haben zum Draufklicken. Und um diese Dienste halt zu announcen, da gehen natürlich genauso Drucker drüber, dann Java.
Leider guckt da fast nie jemand rein.
Ich kann ja sagen, es gibt Leute, die gucken da rein und oder mein Mercurial-Repository, da ist es auch schon fest mit drin. Das kann dann halt announcen, hier ist ein Mercurial-Repository und wenn man sich so, wenn man das halt so am Nachmittag macht, da trifft man sich halt so zur Flasche Mate und zum gemeinsamen Programmieren und dann will man halt seine Repositories austauschen, da klickt man dann eben einfach bloß noch.
Gibt's auch für Git?
Ja, bestimmt. Und so ein Dienst, der ist halt das Problem, dass das immer in einem Ethernet-Segment dort natürlich an der
Grenze. In einer Broadcast-Domäne.
Ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt Mühe gegeben, okay, irgendwie hier die Worte, die alle kennen, zu ersetzen in was dann nicht mehr jeder kennt und aber allgemein verständlicher klingt, obwohl es auch allgemein natürlich niemand verstehen will.
Okay, auf demselben Link.
Ja, also auf demselben Link jedenfalls, oder ich mach's mal ganz einfach, das Problem ist, von einem Netzwerk diese Announcements ins nächste zu übertragen und da gibt's halt eine ganz einfache Software, die das machen kann. So, und die muss ich aber installieren können auf meinem Router. der da in der Mitte sitzt, der halt beide Netzwerke sieht. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich es eben nicht. Und auf der Fritzbox kann ich es schlichtweg nicht. Und dann gibt es auch mittlerweile so einige Sachen, die, also einige von diesen Plastroutern, wo man dann schon irgendwie mal so noch irgendwie eine Bildergalerie oder sowas installieren kann, so eine Software dafür. Aber ja, ich brauche da eben ein richtiges Paketmanagement. Ich muss da meine eigene Software draufbringen können, die ich wenigstens irgendwo anders cross-kompiliert mir gebaut habe. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner Einstieg für, dass ich aus meinem 50-Euro-Router einen richtigen Computer gemacht habe. Ja.
Der Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass das Feature bei Avahi Reflektor heißt. Hm. Also diese MDNS-Nachrichten zu routen quasi.
Ja.
Ja. Thema DNS ist auch schon echt gut. Was man mit DNS noch machen kann, ist zum Beispiel den lokalen Rechnern feste Namen zu geben, so dass man die halt nicht nur über MDNS Local Domain erreichen kann, sondern halt irgendwie in seine eigene Domain reinbringt und dann haben die eine globale Adresse, sind weltweit auflösbar, was ja besonders im Zeitalter von IPv6 und das ist jetzt so langsam da relevant wird. Außerdem,
Also schon generell, also auch früher wollten ja Leute dann zu Hause ihren Rechner wiederfinden, ne? Da gab es dann dieses dünn-DNS und irgendwie so ein Kram, aber wenn man halt jetzt nicht auf dieses dünn-DNS, was ja auch nicht immer erreichbar war, vertrauen will, dann ja, kann man halt auf seinem eigenen Plastrouter sich ein eigenes Skript schreiben, was halt im eigenen DNS-Server da die Adressen updatet, wenn halt der ISP mal wieder der Meinung ist, er müsste jetzt eine Zwangstrennung einschieben.
Genau.
Nicht alle 24 Stunden.
Außerdem, wenn man seinen eigenen DNS-Cache betreibt, also nicht nur Server, dann kann man zum Beispiel dem einfach sagen, dass er die Root-Name-Server, also für Punkt, benutzen soll und nicht die vom Provider vorgegebenen und dann interessieren einen T-Online-Navigationshilfen und sowas auch nicht mehr.
Richtig, oder man kann sogar alternative Name-Server gleichzeitig noch mit befragen, um die ganzen bösen gesperrten Seiten wieder sichtbar zu machen. Ja, also gut, DNS ist ein... Lass mal.
Adressvergabe ist natürlich auch wichtig. Also man kriegt seinen DHCP in den Griff. DHCP sorgt für die Adressverteilung bei IPv4. Bei IPv6 gibt es da Router Advertisement und da gibt es auch nochmal DHCP. Da kann man sich dann für eins entscheiden und kann wundertolle Dinge konfigurieren. Zum Beispiel kann man bei DHCP einen IRC-Server mitgeben. Wer hätte es gedacht?
Ich habe es noch nicht mal gewusst, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Also per DHCP einen IRC-Server?
Na, du gibst einen Name-Server mit, du kannst so einen WINS-Server mitgeben, du kannst auch IRC-Server und NTP-Server mitgeben.
Cool.
Ja.
Cool.
Aber ich kann dir sagen, und das ist ähnlich wie bei Avahi MDNS, da guckt niemand rein.
Ja gut, das ist das übliche Problem. Was mich da...
Und deshalb müssen sich die Leute mehr mit solchen Dingen beschäftigen.
Definitiv. Also ich finde auch, dass sowas leider auch an Universitäten ein bisschen knapp gehalten wird, fast. Also ganz viele Leute, die lernen halt irgendwas Tolles über Rechnernetze und so und die wissen dann, ja okay, ich habe da so einen IP-Header und bla. Aber wie man sowas direkt dann macht... kennen bloß wenige Leute, deshalb kann man auch ganz witzige Sachen in anderen Leuten Netzwerken machen, weil es halt meistens nicht richtig gemacht wird. Dass ja aber um das Netzwerk zu Hause gehen soll, jetzt haben wir über die Router gesprochen, das ist halt die eine Seite. Ganz viele Leute wollen ja ganz gerne dann auch Speicher dort bereitstellen, irgendwie ihre eigenen Projekte, was weiß ich nicht.
Vielleicht wollen wir den Begriff Router mal entschärfen. Also mein Router zum Beispiel ist ein PC, der auch Serverdienste hat. Und so ein Plastro-Router kann ja auch Serverdienste anbieten.
Ja.
Ja.
Ja, gut, in dem Fall kann ein Router halt auch ein kompletter PC sein, das ist schon richtig. Mhm.
Also so ein Plastorouter hat halt wenig RAM, das ist schlecht. Da hat so ein PC schon mehr. Aber mittlerweile gibt es auch eine Menge Geräte dazwischen, zum Beispiel ein Raspberry Pi, zu dem es letztens hier eine Sendung gab.
Ja, genau.
Da hast du einen, ja?
Als Server? Da habe ich einen als Server, ja. Aber das ist, also Server ist da halt ziemlich weit begriffen. So, der ist halt außen im Netz nicht so richtig sichtbar. Also den nutze ich halt lokal. Ups. Das ist halt so, der hängt halt an einem Switch dort rum und da laufen ein paar, ich wohne dort in so einer WG, wie das so die meisten Studenten tun, und da wir alles ganz viele Nerds dort sind, laufen da halt so lustige Skripte und Webanwendungen, womit dann halt sowas wie der Bierbestand im Kühlschrank gemanagt wird und Einkaufslisten und so, und dann läuft dort Puls Audio Server und all so ein Zeug. Also ich kann dann halt, wenn ich nach Hause komme und jetzt irgendwie noch was an meinem Laptop machen will und mein Desktop nicht erst hochfahren will, kann ich trotzdem über meine Stereoanlage Musik hören und muss nicht erst irgendwelche nervigen Kabel umstecken. Und
sehr praktisch. Das ist übrigens Software von Leonard Pöttering.
Ja, ich sage ja, der Mensch macht gute Software.
Ja, frag mal, wie viele Leute mit dem Audio-Stack in Linux zufrieden sind.
Ja, Puls Audio installieren und gut ist.
Ja.
Ich guck mal in so einem Muck, ob da schon irgendwelche Proteste. Ja. In unserem Multi-User-Chat kommen schon Proteste. Ja, also über Puls Audio kann man generell sich halt streiten. Und ich muss auch sagen, ab und zu stürzt es mal ab. Aber vielleicht findet man ja auch mal eine coole Alternative. Darum soll es aber heute nicht gehen. Was mich ganz ehrlich immer so ein bisschen, also was mich schon seit Längern irgendwie ins Grübeln bringt, wo du vorhin sagtest, so, es gibt ja irgendwelche Anbieter und inzwischen kann man sich ja echt irgendwie, was weiß ich, eine VM oder so auf irgendeiner Kiste dort für 5 € im Monat oder sowas kaufen, wo man dann seine Sachen drauf hosten kann, und meistens hat man irgendwie so ein bisschen Web-Kram, den man da machen kann, und vielleicht auch so ein bisschen File-Sharing. So, was die
das
meisten.
Das ist schon mal ein guter Schritt, aber das liegt immer noch im Zugriff des Providers.
Genau, das ist halt das, was ja viele nicht wollen. Nun ist allerdings das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn ich jetzt was habe, was ein bisschen größer ist als ein Raspberry Pi, und ein Raspberry Pi mit einer externen Festplatte, so, wenn die keine externe Stromversorgung hat, ist schon tricky, und auch das USB dort ist hart verfrickelt.
Oh ja, wenn man so ein stromverbrauchendes USB-Gerät ansteckt, dann kann es sein, dass der einfach mal neu startet.
Richtig. Und das ist halt nicht so die Lösung. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich würde mir jetzt einen kompletten Desktop-Rechner dort hinstellen und den rund um die Uhr bei mir laufen lassen, dann würde die Drehwag dort dreimal in die Hände klatschen und sagen, gerne, mach das. Aber die berechnen mir das dann auch ganz brav. Und da würde mich halt mal interessieren, du hast doch zu Hause was laufen.
Ja.
Wie äußert sich das da vom Strom?
Ja, also ich habe einen kleinen Rechner mit so einem ITX-Mainboard und einem Atom.
Also du nennst es immer NAS, Network Attached Storage, aber es ist eigentlich schon ein kleiner Rechner, ja?
Ja, richtig. Stimmt, es gibt ja auch diese fertigen NAS-Lösungen, wo man irgendwie so eine schwarze Kiste kauft, in der irgendwie Festplatten stecken, und die ist ganz teuer und irgendwie kann sie doch nichts. Und im Endeffekt ist es genau das, was ich habe. Also es ist irgendwie ein Atom und ein kleines Mainboard oder sowas in der Art, oder
nur das System darauf hast du dir selbst installiert.
Genau.
Das kommt nicht vom Hersteller.
Richtig. Das ist auch so dolle fällt das, wie ich finde, nicht in die Stromrechnung. Ja, mehr als ein Raspberry Pi schon. Weil bei 500 mA und 5 Volt, das kann man sich ausrechnen, wie viel da maximal drüber geht, und das ist halt bei mir schon jetzt muss ich lügen, ich glaube ein 200 Watt Netzteil. Und ich habe da auch noch ein paar Festplatten drin, damit da auch die ganzen Urlaubsfotos reingehen. Das ist dann natürlich schon mehr. Ich finde das jetzt aber nicht so heftig, weil der läuft ja nicht die ganze Zeit unter Volllast.
Ja, also ich habe auch einen Stromspann-Heimserver, der ein PC ist. Da ist so ein VIA C7 drin. Also es gibt schon Prozessoren und Hardware, die nicht für High Power, sondern für Stromsparen ausgelegt ist. Von AMD gibt es da auch was, irgendwie E350 und so.
Gibt es die noch?
Nee, ich glaube, da gibt es jetzt auch schon Nachfolger, die vielleicht noch mehr Strom sparen.
Sind das nicht diese Fusion?
Ja, die sind wohl auch ganz gut zum Bitcoins berechnen.
Ich glaube da auch irgendwie mal was geträumt zu haben von. Also das ist halt...
Ja, also ne, das waren solche Atom-Konkurrenten und die haben, glaube ich, bei der normalen CPU-Leistung da zumindest mitgehalten. Und der Grafikteil da drin war halt besser, weil es halt von der ATI kam. Oder kommt, ja.
Ja, aber mehrere Festplatten machen bestimmt den Braten auch ziemlich fett. Andererseits, da kann man ein RAID machen und hat ein bisschen mehr Datensicherheit.
Genau, weil es ist ja blöd, wenn irgendwie eine Festplatte stirbt und dann sind die schönen Erinnerungsfotos aus den wundervollen Jahren.
Ja, aber ich kann dir sagen, wenn bei dir eingebrochen wird und der Dieb nimmt einfach mal die Kiste mit, dann sind die auch weg. Von daher Offsite-Backups sind immer die Lösung. Machst du das auch?
Offsite-Backups, weiß nicht, wo willst du das da hinlegen, wo nicht eventuell eingebrochen wird und dann ist das auch weg. Beziehungsweise wo nicht vielleicht Mutter Natur einbricht und dann ist es irgendwie futsch.
Also, ja, Redundanz.
Ich weiß nicht, ich fühle mich relativ sicher und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwer bald in meine Bude einbrechen wird, um die Festplatten aus meinem Rechner rauszuklauen. Ich könnte sie natürlich irgendwie bei uns hinlegen, aber da gab es ja auch irgendwelche Vorfälle mal oder gibt es vielleicht irgendwie hoffentlich nie wieder. Ist halt alles schwierig, sowas. Also, wo lege ich meine Sachen hin? Ich finde, zu Hause ist das schon besser als auf jeden Fall irgendwo in die Cloud. Und
Naja, du kannst schon die Cloud backuppen, wenn du es verschlüsselst. Und da gibt es eine Menge Lösungen. Also ganz populär ist zum Beispiel Duplicity. Kann PGP verschlüsselte Backups und kann die auch inkrementell. Wieso wow?
Man hört das nicht so häufig und ich benutze das schon seit vielen, vielen Jahren. Und es hat mich bisher nie im Stich gelassen. Im Gegensatz zu anderer Backup-Software. Für die Leute, die jetzt nicht den Chat zur Sendung hören, der Hinweis, man kann Festplatten natürlich auch ausschalten. Also man kann die auch runterfahren, ne? Und lässt sie halt dann wieder hochlaufen, wenn man sie wirklich braucht.
Ja, aber wenn man RAID drauf hat, braucht man sie halt die ganze Zeit.
Kannst du die nicht in so einen, ich habe gerade vergessen, wie dieser Modus heißt, aber die kannst du doch... auch softwaremäßig anhalten, die Dinger.
Ja, aber wenn irgendwie die wichtigen Daten, die man ständig braucht, mit auf dieser Platte liegen, dann
gut, wird
die hochgefahren.
Ja, richtig.
Ja. Gut, was kann man noch für Dienste so anbieten? Also Musikverteilung hatten wir schon. Ich glaube, File-Server sind halt prinzipiell ganz, ganz wichtig.
Voice-Chat-Server.
Wie bitte?
Voice-Chat-Server, Mumble.
Ja, wobei das vielleicht mit deiner heimlichen DSL-Leitung kannst du nicht so viele Leute bedienen. Und wenn es dir um die Leute in deinem lokalen Netzwerk geht, willst du vielleicht auch manchmal einfach nur hingehen.
Ins Nachbarzimmer gehen. Ja, naja.
Kommt halt drauf an, in was für ein Netz man hängt. Wenn man jetzt irgendwie das Glück hat, dass man sein Zuhause ein Zimmer im Studentenwohnheim nennen kann und da irgendwie an der Uni hängt, da geht das schon. Da kann man schon mehr Leute dann auf seinem Mumble unterbringen.
Stimmt.
Man hat nur den einen großen Nachteil, man hängt hinter einer globalen IPv4-Adresse. Also Outlook ist immer eine sehr lustige Lektüre.
Ja, weil immer Leute versuchen, dein SSH-Passwort zu erraten.
Genau, mit den echt kränksten Benutzernamen.
Ja, hast du schon mal überlegt, das auf einen anderen Port zu legen?
Habe ich.
Oh, okay. Wow.
Aber sie haben scheinbar ein Nmap auf mich ausgeführt, weil sie haben den richtigen Port. Oder sie benutzen grundsätzlich alle Ports, was natürlich auch...
Ja, Port-Knocking? Hast du das schon mal?
Ja, es ist mir erst kürzlich vorgestellt worden, aber es ist...
Also da ist das Konzept, bevor man den Port erreichen kann, muss man erstmal andere Ports in bestimmter Reihenfolge durchprobieren.
Oder halt irgendwie beliebige Pakete schicken. Das muss ja nicht, dass ich an irgendeinem Port klingel. Das kann ja auch irgendwie, ja, irgendwie ein wildes ICMP-Paket sein oder bla bla oder irgendein anderes Protokoll. Das muss ja nicht irgendwie UDP oder TCP sein. Ja, Musikserver hatten wir, Fileserver.
Na, bei den Fileservern kann man schon ein bisschen detaillieren.
Videoserver.
Für Fileserver bietet sich natürlich NFS an.
Genau.
Habe ich aber immer irgendwie Performance-Probleme, besonders wenn es dann irgendwie mal über weitere Strecken geht. Was sich da irgendwie viel besser macht, ist SMB, das Microsoft-Protokoll.
Damit habe ich ganz wenig Erfahrung.
Das kommt halt vor allem wesentlich besser klar, wenn du mal zwischenzeitlich disconnected warst.
Das stimmt. Also dann da hatte ich zumindest beim alten NFS auch manchmal richtig Trouble, dann ließ ich es einfach gar nicht mehr. U Mountain oder sonst irgendwas so.
Ich meine, die Idee bei NFS war ja gerade, dass es mit solchen Situationen super klarkommt, indem es halt ein Stateless-Protokoll ist, über UDP läuft und halt genau an der Stelle weitermachen kann, auch wenn du das mal 4 Wochen lang abgeklemmt hast.
Ja, und dann hängt es aber trotzdem in der Praxis.
Ja, also das ist eine super Idee, aber scheiße umgesetzt.
Ja, das ging bei mir immer ganz gut, aber du kannst halt nicht mehr U-Mounten dann an der Stelle. Klar, weil der halt noch seine Daten loswerden will. Und da der ganze Rotz im Kernel läuft.
Ja. Was ich noch erwähnen wollte, HTTP bietet sich auch ganz gut an als Fileserver OS, als Filesystem übers Netzwerk, weil mit Web darf man da auch Directory Listings und so kriegt.
Hängt dann, glaube ich, aber von der Anzahl der Files ab, oder? Ich meine, machst du sowas wie Git über WebDAV?
Nee, aber ist vorhin.
Ja, okay.
Und noch eine Möglichkeit ist es, SSHFS einzusetzen, aber das ist eher, da klingt man praktisch entfernte Datei oder Ordner praktisch über SSH in sein eigenes Filesystem ein.
Genau, das läuft über Fuse.
Genau.
Also du hast so ein Virtual File System und darüber machst du dann SSH auf den entfernten Rechner. Das ist eine ziemlich praktische Sache, gerade wenn man irgendwie große Daten jetzt hin und her ziehen möchte. Also ich mache es halt dann gerne so, wenn ich jetzt gerade irgendwie einen Film gucken möchte, der jetzt nicht ganz so klein ist, und mein kleines 100 Mbit Switch, was dazwischen hängt, so, das bringt dann manchmal nicht so die Durchsätze, die ich gerne hätte. Und ehe das dann ruckelt, logge ich mich dann fix per SSHFS darauf ein und dann ziehe ich mir den fix lokal und kann den in Frieden gucken und danach kann ich den halt einfach von meinem lokalen Rechner wieder löschen. So von der Plattform, wo ich ihn geguckt habe. Und dafür ist SSHFS halt echt super und das läuft auch relativ stabil.
Ja, wobei es halt nichts mit einem richtigen Filesystem zu tun hat, auch wenn es sich so anfühlt.
Das ist richtig.
Ist halt langsam und als Alternative macht man sich dann oft halt einen VPN-Tunnel zu seinem Server und macht da drin ein richtiges Filesystem-Protokoll. Aber, ne, also so für irgendwie mal hier mit SSH sich draufklemmen und das als Filesystem mounten, weil man halt irgendwie nicht mit SCP so rumhampeln muss, sondern mit LS und CP. Ja, dafür ist es schon ganz nett, das stimmt. Benutze ich auch häufig. Ja, was habt ihr noch so für Dienste zu Hause? Habt ihr irgendwie so Heimautomationen zum, was weiß ich, Lampen an und aus? Und
ich träume ja immer noch von der WLAN-gesteuerten Kaffeemaschine, aber das ist bis jetzt halt immer noch ein Traum.
Selber bauen.
Ja, müsste ich mal. Wahrscheinlich reichen da meine Elektronikkenntnisse nicht weit genug aus.
Ja, du brauchst ja bloß irgendwie eine Steckdose, die einen ausschaltest, oder? Also, das sollte hinzubekommen sein.
Mit so einer automatisch, ich schalte mich automatisch aus, Kaffeemaschine, die gibt's ja auch.
Ja, ausschalten tut sie sich automatisch, das ist nicht das Problem. Aber gut, wir sollten jetzt vielleicht auch nicht über Kaffeemaschinen reden.
Ja, na, ein Kumpel von mir oder ein Arbeitskollege, der war kürzlich verreist, der hat zwei Hasen und der hat sich halt so eine Kamera zu Hause aufgestellt und konnte dann von unterwegs seine Hoppelhasen angucken. Das ist halt auch eine schöne Sache, die man halt machen kann, wenn man einmal sich das Ganze so aufgebaut hat, dass man sich halt zu Hause einloggen kann und kann dann da von einem Rechner zum nächsten.
Vor ein paar Jahren war ich mal auf einem Treffen vom VDE. Da ging es um Breitbandnetzwerke in Deutschland. Und da kam das auch als Idee, dass man mit 6 HD-Kameras irgendwie seine Wohnung überwacht, damit man in Urlaub fahren kann und die Großmutter dann nicht auf die Nase fällt, ohne dass ein Arzt kommt. Aber ist das wirklich die Anwendung für Heimnetzwerke? Ich weiß nicht.
Weiß nicht, ich überlege halt gerade, was man halt noch so sich zu Hause an lustigen Sachen bauen kann.
Ich glaube, die Ideenreichtum ist reich. So, also Lampen ansteuern wäre halt so eine Idee, die man machen könnte. Es gibt auch, habe ich von einem Kommilitonen gehört, es gibt auch Server, die mit so einem Lego Mindstorm-Roboter reden. Und wenn er nach Hause kommt,
wird ihm Kaffee gekocht?
Nein, dann kommt dieser Roboter an und begrüßt ihn. So, also er kann nicht sprechen, aber das ist trotzdem ganz nett. Meinst du, wenn er dann irgendwie mal spät abends nach Hause kommt, stolpert er auch ab und zu mal drüber. Es ist halt nur bedingt praxistauglich. Aber
du kannst Unfalls hochladen auf das Ding und die kann er dann so zumindest so quäken. Also ja. Der hat so einen Kann-Speaker drin.
Ja, apropos hochladen. Ich habe da mal was geschrieben, das ist sowas wie eine Web-App, das ist sowas wie ein One-Click-Hoster. So ja, ganz ohne
Sharing is caring.
Genau, Anmeldung, ohne Anmeldung. Kann man einfach eine Datei hochladen, dann kann man die hochgeladene Dateien ganz einfach runterladen.
Das ist super. Das haben wir jetzt neulich genutzt, um Dateien zu sharen, weil GitHub unter DDoS stand und es einfach nicht möglich war, über Git irgendwas zu machen. Dann haben wir das über Sharing is Caring gemacht.
Cool. Habt ihr die Node.js-Variante genommen oder habt ihr das Haskell-Ding?
Das Haskell.
Cool. Ja. Wow. Respekt. Ja, sowas kann man im Netzwerk anbieten. Da ist das Problem halt, wie wir das gefunden haben. Das hatten wir vorhin schon mit Avahi. Die Alternative ist, wenn man gar kein Internet anbietet, da hatte ich mal einen Access Point gebastelt, der so funktionierte, kann man dafür sorgen, dass die Nutzer automatisch dahin kommen, sobald sie auf eine Website gehen. Entweder bietet man da richtiges DNS an und leitet Port 80 dann immer auf den Webserver weiter. Oder man kann sich auch ganz schnell einen kleinen Fake-DNS bauen, der für jede beliebige Adresse diese Adresse ausliefert. Ja. Und so zwingt man die Leute, wenn es da eh kein Internet gibt, auf seinen Dienst.
Ja. Hat auch mal einer erzählt, der hat sowas im Zug gemacht. Also in der Eisenbahn. Wo sich ja auch heutzutage einen Haufen Telefone und so dann in seinem WLAN einbuchen. Ja.
Stimmt, das bräuchte man eigentlich zum Mitnehmen. Mhm.
Man kann auch anderen lustigen Mist mit Netzwerken machen.
Ja, berichte uns.
Naja, man könnte auch ein kleines Pi nehmen, es in ein fremdes Netzwerk einklinken und es schreien lassen, ich bin DHCP.
Okay, das fällt dann in die Kategorie Rogue DHCP-Server. Das ist halt enorm unerwünscht, weil damit sorgt man halt für so eine Zersplitterung des Netzwerks. Ja, nee, weil die dann verschiedene Adressen bekommen.
Das ist böse, das macht man nicht. Das sorgt dafür, dass das Netzwerk echt kaputt geht. Für den
ob
Moment.
Das funktioniert, wenn man kleine Raspberry Pis in Stofftieren versteckt und die irgendwie so an unscheinbaren Orten so aufstellt, so als Dekoration in öffentlichen Gebäuden.
Naja, und dann wie Aaron Swartz irgendwie die ja. Uni-Leitung nutzt, um da mal das Wissen abzusaugen.
Aufzuladen und das direkt in Mikrostrukturen zu rendern.
Was sind denn eigentlich Mikrostrukturen?
Oh, Mikrostrukturen zu erklären, das
ist was für ein Pentacast.
Das ist was für ein Pentacast, okay. Das würde ich jetzt ungern hier machen. Und da hätte ich gerne den Hauptentwickler dabei.
Ja, um das nur ganz kurz zusammenzufassen, das ist die Revolution des semantischen Wissens.
Genau, es ist zum Sammeln von Wissen. Also es wird Wissen über Dichte bereitgestellt. So kürzer kann ich es nicht zusammenfassen.
Okay. Ja, nochmal kurz auf das Thema irgendwie fiese Adressverteilung zurückzukommen. Bei IPv6 ist das übrigens nicht so das Problem, weil da ist vorgesehen, dass man mehrere IPv6-Adressen hat. Schon von vornherein.
Schade.
Ja, da kann man halt auch eine Menge dumme Sachen machen.
War das
Sachen.
Nicht bei Windows XP so?
Na, wir hatten hier mal einen coolen Themenabend zu Scapy und da gab es das Experiment, einfach mal mit Scapy ganz viele verschiedene dieser Router-Advertisements ins Netzwerk rauszugeben. Und die Hosts, die nehmen die alle an und fügen ganz viele Adressen der Netzwerkschnittstelle hinzu, bis dann irgendwann
im Linux-Kernel ist das begrenzt. Ich glaube, nach 16 oder so macht er dicht und sagt, hier, ich nehme erstmal nichts
mehr. Das ist ja aber eine komische Limitierung. Ich will doch mehr als 16 Adressen haben.
Ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, ob es 16 war. Ich meine, sowas gelesen zu haben. Und ich glaube, in einer alten, ungepatchten Service Pack, was weiß ich was, Version von Windows XP.
War es unbeschränkt?
War das unbeschränkt und damit konnte man den Rechner ganz lustig zum Abstürzen bringen, weil der dann nur noch mit der Netzwerkkarte beschäftigt war. Ja, aber Windows XP sollte man sowieso nicht mehr unbedingt nutzen.
Ja, wir haben jetzt noch eine Minute.
Da wollen wir mal resümieren. Nämlich, wenn man sich irgendwie um sein eigenes Netz kümmert, da kann man ganz viel lernen. Und da werden einem die Fehler auch mehr verziehen, als wenn man das irgendwie auf einem Server im Internet tut. Man muss natürlich gucken, wer das lokale Netz noch so mit benutzt, ob man dem gerade das Internet mobst, wenn man den Router austauscht.
Ja.
Aber sonst kann man im lokalen Netz auf jeden Fall üben. Und das ist schon angebracht, das zu tun.
Genau. Nur noch als kurze Empfehlung. Ich habe angefangen, mich mit Netzen auseinanderzusetzen und Netze zu erforschen, indem ich einfach mal Nmap compiled habe und dann mal losgelegt. Weil da findet man dann alles.
Ja.
Sollte man vielleicht nicht so im Internet machen. Also es ist halt ein Portscanner, der eine Menge kann.
Also ich kann sagen, die TU Dresden mag das überhaupt nicht, sollte man das in deren internen Netzen machen.
Ja, die haben ja auch ein komisches Frühwarnsystem, was dann komische Heuristiken macht. Das Doofe ist, wenn man da irgendwie von außen Pakete sendet, dann sind die Rechner irgendwann offline, so komplett.
Nein, das Frühwarnsystem der TU fängt ja schon mit ICMP-Paketen an. Also die werden schon misstrauisch, wenn du anfängst, Rechner bei denen an zu pingen.
Mimimi. Das war Penta Radio im März.
Thema. Im April geht's weiter. Ganz kurz noch Veranstaltung. Easter Hack ist jetzt in der Woche.
Dieses Wochenende.
Ja, dieses Wochenende und wir sind jetzt offline.
Ich habe noch was. Sind wir noch da?
Ja.
Nee.
Schade, sonst hätten wir noch nach Datenspurenbeiträgen fragen können.
Oh, stimmt. Ja, genau, Datenspuren. Ja.
Die sind im September.
Die sind im September, ja.
Datenspuren.de.
So.